D-Radio Wissen. Eine Stunde Film. Der Podcast.
Einen schönen guten Abend, liebe Freunde des flimmernden Bildes, ob auf der Leinwand oder dem heimischen Fernseher, Beamer oder was sonst auch immer bei euch zu Hause für Bilder sorgt. Willkommen seid ihr zu Eine Stunde Film. An diesem unsagbar hotten Dienstagabend. Bei mir draußen vorm Studiofenster hier im vierten Stock sind es noch immer gute, na, so 32, 33 Grad, weshalb ich die Fenster jetzt wieder zugemacht habe, weil es hier sonst einfach unerträglich klebrig drin wird. Klimaanlage wäre schön, haben wir nicht, muss also auch ohne gehen. Damit sind wir aber direkt beim Thema. Unerträglich klebrig sind nämlich oft auch die Klischees, mit denen Deutsch-Türken in Deutschland zu kämpfen haben. Hier geboren, hier aufgewachsen, alles tutti eigentlich. Denn den Jungs sagt man immer noch nach, sie wären irgendwie alle kleine Mustafas, und vor allem den Mädels sagt man immer noch oft nach, sie wären am Ende doch alle nur Spielbälle der Männer, der Familie, auch nur eine Eiche, wenn auch eine deutsche Eiche. Klischees über Klischees also, und deshalb freue ich mich besonders, dass diese Woche ein Film in den Kinos startet, der diese Klischees am, excuse my French, Arsch packt und sie zu einer super lustigen Komödiensuppe verkocht hat. Einmal Hans mit scharfer Soße. Das Buch ein Bestseller, ab Donnerstag der Film bei uns im Kino, und ich habe die beiden Macherinnen heute als Gäste hier. Buchautorin Hatice Agyün und die Regisseurin Buket Alakus. Da werden wir der Klischee-Fraktion mal schön in den Allerwertesten treten gemeinsam. Außerdem neu im Kino, bevor es zu lustig wird, Oktober, November ist ein sehr stilles, sehr auf den Punkt konzentriertes österreichisches Drama, das mir sehr gut gefallen hat. Und ich möchte euch noch die Doku Watermark ans Herz legen. Ist ein Film über das Wasser auf unserem Planeten. Läuft schon seit ein paar Wochen, war bisher keine Zeit für. Heute nehmen wir sie uns und sprechen auch noch mit der kanadischen Regisseurin Jennifer Beachwell. Und nicht zu vergessen, es ist Halbzeit. Nee. Geht nicht um Fußball, sondern um die TV-Serie 24. 6 von 12 Folgen sind gelaufen. Wir ziehen heute mal Zwischenbilanz. Also, ihr merkt schon, eine Menge Stoff für knapp 60 Minuten. Vorhang auf, Bühne frei.
D-Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Er soll super aussehen. Er soll Deutscher sein. Er soll leidenschaftlich wie ein Türke sein. Ein Hans mit scharfer Soße eben. Sowas muss es doch geben, Mensch.
Und er muss deinem Vater gefallen? Die jeden Morgen frische Brötchen holen, so tun, als ob es vollkommen normal wäre, dass eine Frau über 130 Paar Schuhe besitzt.
Ist das alles zu viel verlangt, muss sich Hatice fragen, die Hauptdarstellerin sowohl im Buch als auch im Film Einmal Hans mit scharfer Soße. Hatice ist eine Deutsch-Türkin, in der Türkei noch geboren, aber dann als Säugling im Endeffekt schon nach Deutschland gekommen und hier aufgewachsen und fühlt sich so ein bisschen in einer Zwickmühle. Auf der einen Seite ist sie in einem deutschen Schulumfeld groß geworden, andererseits natürlich in ihrem türkischen Familienumfeld aufgewachsen. Und jetzt, da es mit etwas über 30 darum geht, den Mann fürs Leben so langsam mal zu finden, möchte sie einen Hans mit scharfer Soße, also einen, ja, deutschen Mann, der aufgeschlossen und modern ist, der aber auch dieses Leidenschaftliche der Türken mitbringt. Und das beschäftigt sie so sehr, dass sie halt jetzt mit Anfang 30 tatsächlich immer noch Single ist. Eigentlich auch kein Problem, wenn es da nicht Vater Ismael gäbe, denn der hat eine ganz klare Vorstellung, der ist erst als erwachsener Mann nach Deutschland gekommen, ist Türke und sagt sich, meine drei Töchter, die ich habe, heiraten der Reihe nach, und solange Hatice nicht unter der Haube ist, darf auch die Jüngste nicht heiraten, obwohl die längsten Mann gefunden hat, mit dem sie glücklich ist, und das ist so dieser Familienstreit innerhalb dieses Films, innerhalb dieser Geschichte. Hatice ist eine moderne Deutsch-Türkin, die als Journalistin arbeitet und sich sagt, ich möchte meinen eigenen Weg gehen, aber sie hat natürlich auch Verständnis für die jüngere Schwester, die gerne heiraten möchte und weiß, die jüngere ist erst dran, wenn sie einen Typ gefunden hat, also schleppt sie jetzt mehr oder weniger einen Pseudo-Verehrer nach dem nächsten zu Hause an, um ihn der Familie vorzustellen, und der wird natürlich dann auch als deutscher Mann von der türkischen Familie dementsprechend beäugt.
Sie essen Schweinefleisch?
Ah, nee.
Nein, ich esse kein Schweinefleisch.
Gut. Schwein, ganz dreckig.
Ja.
Ja.
Wie viele Bundesländer hat Deutschland? Ja, ganz schwere Frage, ne? Ein Bürgerungstest. Ich wissen. 16.
Ja, ihr merkt schon, es ist eine sehr, sehr charmante Art, in der auch in diesem Film mit den Klischees umgegangen wird. Wer das Buch von euch gelesen hat, ist ja ein Bestseller, der weiß natürlich schon, wo diese ganze Geschichte hinführt. Es macht großen Spaß, sich diesen Film anzugucken. Verfilmt worden ist diese Geschichte jetzt von der deutsch-türkischen Regisseurin Buket Alakus. Das Buch, wie gesagt, von Hatice Akgün, die auch bei den Dreharbeiten sozusagen unterstützend und beim Drehbuchschreiben unterstützend mit eingegriffen hat. Und herausgekommen ist eine Komödie, die zum ersten Mal tatsächlich nach Filmen wie Kebab Connection oder auch Türkisch für Anfänger, wo es ja immer die Jungs waren, die lustig sein durften, ist es jetzt eigentlich die erste deutsch-türkische Komödie, bei der eine Frau in der Hauptrolle mal lustig sein darf und nicht dieses Klischee der gepeinigten Türkin erfüllen muss, die mit Kopftuch am besten noch zu Hause von ihrem brutalen Mann misshandelt wird, sondern die einfach ihre Geschichte erzählt als junge und moderne Deutsch-Türkin. Hat mir wahnsinnig gut gefallen. Ich habe einige Male sehr, sehr gelacht und ich freue mich, dass wir gleich noch mit Hatice Akgün, der Buchautorin und der Regisseurin Buket Alakus, drüber reden können. Darüber, wie sie diesen Film sehen, wie sie ihn gemacht haben, was sie mit dem Film vielleicht auch nochmal, um es von dem Buch ein bisschen abzusetzen, was sie damit erreichen wollen und wen sie damit eigentlich genau ansprechen. Freue ich mich sehr drauf und für euch, wenn ihr Komödien mögt, ab Donnerstag klare Empfehlung.
D-Radio Wissen.
Einmal Hans mit scharfer Soße heißt einerseits ein Bestseller von Hatice Akgün, so eine Art autobiografischer Roman über ihre eigene, oft tatsächlich, auch wenn es komisch klingt, sehr lustige Misere als junge, aufgeschlossene Deutsch-Türkin, so zwischen deutschem Selbstverständnis als Frau und irgendwie türkischer Tradition. Ab Donnerstag ist dieses Buch im Kino als Komödie, verfilmt ebenfalls von einer Deutsch-Türkin, von Buket Alakus. Wir sprechen genau darüber jetzt mit den beiden. Buket, Hatice und du, ihr zwei kennt euch ja schon lange. Wie ist denn nun letzten Endes aus Hatices Buch dein Film geworden?
Als ich Hatice kennengelernt habe, hat sie immer von diesem Hans gesprochen, also von diesem Super-Hans. Ich habe mir gedacht, was ist das für ein Hans? Ja, der muss so und so sein. Und ich habe gedacht, oh Gott, das wäre, wie soll der denn so einen Mann geben? Sag ich, doch, ich träume von so einem Mann. Das war so ihre Vorstellung.
Der große Blonde Hatice, mit der Hatice türkischen Frau. Leidenschaft.
Genau.
Ich da gab es das Buch noch nicht.
Genau, aber so, das war schon die Vorarbeit sozusagen. Und dann habe ich sie irgendwann mal getroffen, da warst du schon am Schreiben. Dann habe ich gesagt, okay, sie schreibt über den Superhans. Na gut, mal gucken, was rauskommt. Und dann hat sie diesen Superhans geboren. Also es gab dann dieses Buch. Und das war dann irgendwie da und irgendwie zeitgleich habe ich dann anfragen lassen, was eigentlich damit ist. Und dann war es frei. Und wie gesagt, haben wir uns getroffen und haben gesagt, hey, lass diesen Super Hans jetzt mal filmen.
Wobei ich dazu sagen muss, dass vorher auch schon andere angefragt hatten und ich hatte auch Gespräche geführt, aber irgendwie, ja, war die Chemie nicht so richtig. Also die haben aus meinem Stoff und aus meinem Buch immer so ein Problemfilm. Die haben immer nach den Konflikten gesucht. Und da habe ich gesagt, ja, was ist denn der Konflikt? Was wollt ihr denn? Dann hieß es immer so, ja, so die türkische Frau, die sich so loskämpft, freikämpft von der türkischen Familie. Da habe ich gesagt, aber ich bin doch schon frei. Ich lebe doch schon in Berlin. Ist doch meine Geschichte. Und dann kam irgendwann mal so einer, der gesagt hat, ja, so mit Kopftuch und dann das Kopftuch absetzen und als Symbol der Freiheit. Da habe ich gesagt, aber ich trage doch kein Kopftuch. Und das waren dann oft so Gespräche, wo ich dann gedacht habe, das wird nicht funktionieren. Die wollen einen Film, also aus meinem Unterhaltungsfilm, aus meinem Leben, was sehr frei von irgendwelchen Dramen ist, außer das Drama, dass ich immer noch keinen Mann gefunden hatte bis zu dem Zeitpunkt, gab es einfach nichts. Und es war mir einfach zu, ja, es war so auf ein Bild fokussiert. Diese türkische Frau, die ständig auch vor der Zwangsheirat wegläuft, die ständig vor ihren Brüdern wegläuft. Und dieses Bild wollte ich nicht repräsentieren und repräsentierte ich ja auch in meinem eigenen Leben nicht. Und Buket ist ja dadurch, dass sie ja selber eine türkische Tochter ist und wir uns ja auch sehr, sehr gut kennen, ihr brauchte ich das ja gar nicht zu erklären. Klar. Sie kennt es ja, sie kennt ja dieses Lebensgefühl.
Ja, und ich hatte auch eine Wut, weil ich, genauso wie Hatice natürlich immer davor stand, dass es hieß, ja, bei dir, wie ist denn das bei dir? Hast du einen großen Bruder? Ich habe, nein, ich habe einen jüngeren Bruder und der hat überhaupt nichts zu sagen. Ja, aber dein Vater, wie ist denn dein Vater? Er hat auch ein Messer dabei und so. Also das war echt übertrieben, wo ich immer gedacht habe, nein, mein Vater kann nicht mal ein Hühnchen wehtun, also nicht mal eine Fliege. Da sagt er dann immer so, oh, da ist bestimmt was Heiliges an der Fliege drin. Also das war absurd. Und ich habe einfach gemerkt, in dem Filmbereich, wo ich ja selber herkomme, gibt es keine deutsch-türkische Heldin. Es gibt sie nicht. Es gibt dann einen deutschen Mann, der sich in eine Orientalerin verliebt, Warum, weshalb, wieso? Eine andere Frage.
Weil sie so geheimnisvoll ist. Ja. Klischee im Film immer geheimnisvoll.
Genau, die Mandelaugen und so, diese Abteilung. Und dann erzählt man, was der Deutsche alles macht, wozu er bereit ist. Und dieser Türkin irgendwie ist gefallen. Das hat mich echt genervt, weil ich gedacht habe, Mann, es gibt doch noch was anderes. Und dann gab es aber diese Dramenfilme, diese schweren Filme, wo die Frau ein Kopftuch trägt, ein Riesenopfer ist, ihr Mann schlägt sie, vergewaltigt sie, der Vater durchsticht sie, der Bruder sticht sie ab, man tötet ihr Kind. Also vieles, wo man irgendwie der Deutsch-Türkin wieder mal so ein Klischee angesetzt hat, dass sie im Grunde genommen ihr Leben nicht entscheiden kann. Und dann gibt es so eine Hatice, die ihr Leben lebt. Dann gibt es mich. Und es gibt noch viele, 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 viele andere Frauen, die ihr Leben selbstständig entscheiden. Und da geht es nicht nur darum, dass man jetzt seinen Partner aussucht, sondern dass man einen Beruf sich aussucht, dass man alleine wohnt, dass man einfach genau wie eine deutsche Frau emanzipiert ist. Und das gab es bis jetzt nicht. Und einmal Hans mit scharfer Soße ist der erste Film, der genau das macht. Der erzählt eine Deutsch-Türkin, die hat ihren eigenen Beruf, die lebt in einer anderen Stadt, ein bisschen weiter weg von den Eltern, wo ein bisschen mehr Freiheiten hat und ist Single und sehr, sehr gerne Single, hat natürlich Männerkontakte. Aber was auch ein Deutscher oder ein Grieche und ein Portugiese auch kennt, wenn man nach Hause kommt, wird immer diese Frage gestellt, wie ist denn das jetzt?
Heiratest du endlich?
Ja, du bist doch auch schon so ein bisschen an deiner gewissen Reife. Das kennt jeder, das kennt man als Deutscher auch genauso. Und wenn man aus kleineren Orten kennt, dann kennt man das noch mehr. Da kommt auch der Onkel und sagt, ja, wie sieht's denn aus jetzt mit Familie und so, tick-tack, 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 da denkt man natürlich, ja, ist Druck. Also,
das ist dann das kleine anatolische Dorf, das jeder von uns mit sich rumträgt.
Ja, kann auch ein bayerisches Kostüm haben.
Ja, genau. Es kann auch das schwäbische Dorf sein. Richtig. Es ist im Grunde, das beschreibe ich ja auch. Also klar, wenn ich lebe mein Single-Leben in Berlin, ich möchte gerne, ich habe eine Sehnsucht nach einem Mann, den ich mir für mich vorstelle. Mein Beuteschema, blond, ist leider nun mal so. Kann ich auch jetzt nicht erklären, kommt wahrscheinlich aus meiner Kindheit. Ich war mal in der ersten Klasse in Jens Müller verliebt. Der war blond und blauäugig und seitdem bin ich fasziniert von blonden und blauäugigen Männern oder Jungs. Und, aber das war mir immer zu fad und ich habe immer gedacht, boah, so einen richtig tollen deutschen Mann, aber so mit der türkischen Leidenschaft, jemand, der auch tolle Komplimente machen kann und der irgendwie im Restaurant nicht getrennt bezahlt, weil er irgendwie unsicher ist oder der das höchste aller Gefühle ist irgendwie so, du siehst aber nett aus heute Abend oder wollen wir mal was trinken gehen, sondern der wirklich auch was drauf hat, so Komplimente mäßig, Leidenschaft. Und, aber nur den türkischen Mann wollte ich natürlich auch nicht. Das war mir dann auch zu viel Leidenschaft. Da habe ich so diese Kombination, eben der Hans mit scharfer Soße. Das ist ja so mein Traummann. Das ist ja eigentlich eine Kontaktanzeige, die ich geschrieben habe mit dem Buch. Naja, und einfach diese Sehnsucht einer Frau, Mitte 30, selbstständig, hat ihren Beruf, ist erfolgreich. Und das Einzige, was in ihrem Leben fehlt, ist der Mann, den sie liebt. Sie ist auf der Suche nach der großen Liebe. Und das ist nicht herkunftsgebunden. Das ist individuell. Das hat jede Frau. Jede Frau möchte gerne die große Liebe kennenlernen. Und das ist eben das, was wir... Ja, was ich versucht habe in meinem Buch zu erklären. Ich habe die gleichen Sehnsüchte, die gleichen Wünsche und die gleichen Bedürfnisse, die jede andere Frau auch hat. Und meine Freundin im Buch, Julia, die im wirklichen Leben Sandra heißt, die kommt aus einem Vorort von Hamburg. Und wenn die am Wochenende nach Hause gegangen ist, hat die Mutter gesagt, ja, wann kann ich denn jetzt mal endlich mit den Enkelkindern rechnen? Und wenn sie dann nach Hause gekommen ist, nach Berlin, sind wir abends ein Trinken gegangen und haben uns unsere Geschichten erzählt, unsere Familiengeschichten. Und die unterschieden sich nicht so sehr. Und dann habe ich halt irgendwann gesagt, das musst du aufschreiben, einfach um zu zeigen, wie sehr wir eigentlich gemeinsam sind.
Hatice Akgün, Bestseller, Buchautorin von Einmal Hans mit scharfer Soße und Buket Alakus. Die Regisseurin, die das Buch jetzt verfilmt und ins Kino gebracht hat, Donnerstag läuft der Film bei uns an. Wir sprechen gleich noch weiter über deutsch-türkische Gleichheiten, Gegensätze und Klischees.
Die Radio Wissen.
Buchautorin Hatice Akgün und Regisseurin Buket Alakus haben Einmal Hans mit scharfer Soße verfilmt. Die Geschichte einer weiblichen Heldin, eine Komödie, eine weibliche Heldin, die als Deutsch-Türkin einfach nur ihr Leben leben will, unabhängig und frei, wie sie es aus ihrer deutschen Heimat kennt, was halt nur nicht immer ganz so einfach mit dem traditionellen Teil der türkischen Familie zu vereinbaren ist. Hatice Buket, es ist bei eurer Generation immer sehr schnell die Rede von einem Identitätskonflikt, so von wegen türkisches Herz, deutsche Seele oder andersrum. Stimmt das so heute eigentlich überhaupt noch?
Ich glaube, es hat sich gewandelt. Es war in den 80ern so, aber es sind jetzt so viele Generationen herangewachsen, die jetzt Erwachsene sind, die haben jetzt Partner und es gibt innerhalb der Partnerschaften Mischungen. Das heißt, Deutsch-Türken sind auch schon mittlerweile mit Deutschen verheiratet, haben auch Kinder. Und ich kenne mehr oder zumeist Deutsch-Türken, die weniger oder schlechtes Türkisch sprechen können als irgendwie ihr Deutsch, ist viel, viel besser. Und dazu schließe ich mich mit ein. Also das ist ein absolut, ich weiß nicht, woher diese komischen Zahlen kommen. Und ich finde, es ist ein Teil, was ich als Vorwurf jetzt der deutschen Seite immer zurufe, ist, hört auf, andauernd irgendwelche neuen Begriffe zu finden. Migration hinten, vorne, was soll denn der Scheiß? Also Kinder, die hier groß geworden sind, geboren worden sind, die Sprache verinnerlichen. Hatice ist ja in der deutschen Sprache drin. Ein anderer ist in einer Bank drin und arbeitet da. Also wir sind, ich kann, in meinem Umfeld sind da viele Türken, die, wo ich denke, die sind preußischer als der Preuße selber. Und da sollte man endlich mal aufhören zu sagen, ja, ihr und wir, sondern wir sind jetzt wir.
Richtig.
Und wenn wir sind, dann muss man jetzt einfach mal sagen, in manchen Dingen sind wir bunter, sind die ein Teil der Deutschen, ne, dass sie ein bisschen verschiedene Wurzeln haben oder anders aussehen. Aber es gibt ja nicht mehr den Super Hans, der jetzt blond und blau ist. Da gibt es ja verschiedene Varianten. Und da gibt es einige, wo ich dann denke, es gibt auch die Kombination an Deutsch. Ich glaube, es braucht noch 10, 20 Jahre, bis man da ankommt. Aber ich glaube, dass unser Film den ersten Beitrag dazu liefert, zu sagen, guck mal, viele türkische Schauspieler, die hier deutsch-türkische Schauspieler, die hier spielen, bringen auch die deutsche Seele in Wallung, ja?
Definitiv.
Und darum geht's.
Und es ist ja schon bezeichnend, ne, dass wir irgendwie in 2014 den ersten Film haben, die erste sozusagen türkische Komödie mit einer weiblichen Hauptdarstellerin in der Leading Role. Wir haben Kebab Connection gehabt, wir haben Türkisch Jungs, für Jungs. Anfänger gehabt. Das sind immer die Jungs irgendwie, das hat man alles schon gemacht, da hat man sich rangetraut.
Weil die türkische Frau war immer die Leidende, immer das Opfer.
Mit Kopftuch, mit langer Mantel,
Es ist ein, aber ich habe mich auch immer gefragt, ja, macht doch mal die Augen auf, lauft doch mal durch die Stadt, macht doch mal die Augen auf und schaut euch doch mal diese Türkinnen an in ihren High Heels, in ihren mega engen Jeans.
In den Diskos, wenn man da rumläuft. Also
das reicht ja schon.
Kracher, was
aber wo kommt dieses Bild her? Und es ist so ein festes Bild, es ist so ein unglaublich einbetoniertes Bild, was viele Filmemacher, Literaturagenten, also im ganzen künstlerischen Bereich so fest betoniert ist, dass man das kaum zerschlagen kann.
Ja.
Und ich bin ja auch absolut überrascht. Also ich habe ja selber, ich meine, wir haben uns kennengelernt, da gab es dieses Buch noch gar nicht. Und wir waren ja selber überrascht.
Wir haben uns auch immer geärgert,
ja, weil wir gedacht haben, so die eine Seite. Warum finden wir nicht statt? Warum finden wir nicht statt? Und es ist, ja, man hat immer so dagegen gekämpft. Und wie oft hast du schon Gespräche gehabt mit Filmmachern, mit Filmleuten, die dann die irgendwelche Dramen aufstülpen wollten? Du dann gesagt hast, nein, ich möchte nicht. Wie oft wurde ich gefragt, irgendwelche Leidensgeschichten aufzuschreiben? Ich sage, nein, ich möchte das nicht, das bin ich nicht. Und du hattest gerade gesagt, diesen Identitätskonflikt. Ich habe meine Identität, ich bin eine Doppelidentität. Ich habe das nie als Konflikt begriffen, schon als Kind nicht, schon als kleines Kind nicht. Ich habe das immer als ein reichhaltiges Leben begriffen. Schon als Kind, weil ich wusste, ich habe Zuckerfest, da kriege ich was von meinen türkischen Eltern und wir haben Weihnachten, da kommen die deutschen Nachbarn vorbei und schenken mir was. Und ich habe immer gesagt, boah, wie geil ist das denn bitte? Du hast da so zwei Sachen und du hast nur Vorteile. Und so hat sich das mein ganzes Leben lang fortgeführt. An der Uni, ich konnte dann auf einmal, ich habe bei der Ausbildung schon Justizangestellte, ich war die erste Türkin im Amtsgericht. Der Richter sagt so, da, wir haben doch so eine türkische Auszubildende, die soll mal runterkommen, die soll mal hier mitschreiben, da sind türkische Leute vor Gericht. Also da war ich so die erste Auszubildende, die beim Richter nebenan sitzen durfte und alle deutschen Freundinnen und Mitkollegen so, die Akien wieder. Also ich habe nur Vorteile dadurch gehabt und später im Beruf natürlich auch als Journalistin. Ich konnte dann türkische Themen machen. Ich konnte zum Beispiel die Familie Gensch interviewen in Solingen. Die Mutter hat gesagt, das ist eine von uns, die soll kommen. Ich möchte sie gerne kennenlernen und es hat mir Vorteile gebracht, weil ich Türkisch spreche und ich konnte mit ihr sprechen. Also im Grunde habe ich mein Leben immer als reichhaltig und als reichhaltig empfunden. Und ich hatte niemals diesen Konflikt. Und ich merke ja auch, die jüngere Generation, die hat den Konflikt noch weniger. Der Konflikt wird denen von der Mehrheitsgesellschaft von außen aufgestülpt.
Ja.
So, und das ist das Problem. Lass sie doch einfach so sein, wie sie sind.
Dafür ist dieser Film da. Der ist total versöhnlich. Das ist für die Deutsch-Türken auch eine Versöhnung mit sich selbst, mit der eigenen Familie und auch mit den Deutschen, dass man irgendwie merkt, ah, es gibt auch eine Deutsch-Türkin als Frau, die einen Mann aussuchen kann, hat einen Beruf. Ja. Und trotzdem findet sie den Weg zu sich selbst, weil das ist ja am Ende das, wo sie ist. Sie kommt an und kann, weil der Vater fragt dann auch so eine Frage ganz am Ende, wie viele Hansen hast du denn?
Ja, ja, genau.
Gibt es denn? Wie viele Hansen gibt es denn? Und für sie gibt es erstmal nur einen.
Mhm.
Und die Frage ist wirklich der deutsche Super-Hans der Mann fürs Leben? Das muss man ja mal wissen. Ich will ja wissen, was in den Kühlschrank kommt. Kommt eine Salami?
Oder
eine Schweinesalami? Ja. Was kommt in Schweinejuck oder Salami? Ja. Das ist die Frage.
Sehr schön. Die Fragen sollten auf jeden Fall alle beantwortet werden. Hatice Buket, vielen Dank. Das war ein tolles Gespräch. Wenn ihr gleich geht und euch die Tür aufhalten sollte, welche von euch sagt, oh danke, und welche sagt, danke kann ich alleine?
Machen wir zusammen.
Oh, danke. Da bin ich noch sehr türkisch. Ich würde gar nicht den Raum verlassen, wenn die Tür nicht aufgehalten
wird. Wobei das ja ein Konflikt ist, den tatsächlich Männer heute mit Frauen jeglicher Herkunft haben. Dieses Problem, darf ich die Tür noch aufhalten oder bevormunde ich die Frau dann schon wieder?
Deswegen will ich den zweiten Teil machen. Weil ich glaube, dass man als deutscher Mann schon so weginszeniert worden ist, so wegerzogen ist, der Frau die Weiblichkeit zu geben. Und dass die deutsche Frau auch schon so denkt, auch wenn er so viel macht, dann ist es zu viel. Und ich glaube, dass Hatice im Teil 2 da mal hilft, in der Erziehung mal als deutsche Frau deutsch zu sein und als deutscher Mann zu sein.
Sehr gut. Wir lernen voneinander.
Ja. Super.
Sehr schön. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Auch Dankeschön.
Das sehen wir dann ja vielleicht in der Fortsetzung. Ali zum Dessert. So heißt das zweite Buch von Hatice Akgün, das dann vielleicht als nächstes verfilmt wird. Wenn ihr fürs Erste aber mal eine wirklich witzige, sehr roughe deutsch-türkische Komödie sehen wollt, dann guckt euch Einmal Hans mit scharfer Soße an. Ab Donnerstag im Kino. Gibt wirklich richtig schön was auf die 12. Kein Klischee ist ausgelassen worden. Wer es also etwas derber mag, der kann hier ab übermorgen gut reingeht.
Die Radio Wissen.
Wir sprechen über 24, die aktuell laufende 9. Staffel mit dem Untertitel Live Another Day. Vielleicht als allererstes Mal, bevor wieder einer sagt, ich hätte euch nicht gewarnt.
Spoiler Alarm. Spoiler Alarm.
Ja, ganz genau. Spoiler-Alarm ohne Ende. Denn wenn wir jetzt über die 9. Staffel von 24 reden, dann reden wir natürlich auch über die 9. Staffel von 24. Es ist Halbzeit. 6 von 12 Folgen wurden mittlerweile schon ausgestrahlt. Das ist ein bisschen eine komische Halbzeit, denn früher waren wir es immer gewohnt, dass eine Staffel 24 Folgen hatte. Jede Folge war eine Stunde lang. In Echtzeit ergab dann immer eine Staffel einen einzigen Tag. Jetzt in der 9. Staffel, die ja so ein bisschen hinterhergeschickt worden ist, sind es nur 12 Folgen. 6 davon sind gesendet worden. So, was ist bisher passiert? Wie gesagt, für die, die bisher auch mitgeguckt haben, ich fasse kurz zusammen, wer das jetzt nicht hören will, der soll mal vielleicht für 30 Sekunden sich die Ohren zuhalten. Jack Bauer, wie immer gespielt von Kiefer Sutherland, befindet sich mittlerweile in London, ist dort untergetaucht. Wir wissen nicht genau, was in der Zwischenzeit seit Ende der 8. Staffel passiert ist, wissen nur, dass Jack immer noch international gesucht wird für den Mord an 2 russischen Diplomaten. Also die Russen sind ihm am allerersten noch auf den Fersen, untergetaucht in London, und da, wie gesagt, ja, gerät er jetzt so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind an einen Fall. Es gibt ja keine CTU mehr, für die er früher gearbeitet hat. Es gibt jetzt nur noch das CIA, und es gibt natürlich wie immer einen Präsidenten. Der heißt mittlerweile James Heller. Da werden sich auch einige Fans noch dran erinnern können. Ja, der James Heller, der Vater von Audrey Heller war, mit der Jack ja auch mal was hatte, die mittlerweile seine Beraterin ist. Und Jack scheint jetzt in London der einzige Mensch zu sein, der so tief im Untergrund in der Szene drin ist, dass er dabei helfen kann, eine ganz neue Art von Bedrohung zu bekämpfen. Denn die Drohnen der Amerikaner, die ja nun sowieso ein Thema für sich sind und wo es viele, viele Gegner gibt, auch hier in der Serie, sind gekapert worden. Es gibt eine Terroristin dieses Mal in der 9. Staffel. Staffel Margot Al-Harazi, die es geschafft hat, mit ihrem Team diese Drohnen unter Kontrolle zu bringen und die jetzt droht, London anzugreifen, wenn Präsident Heller sich ihr nicht ausliefert. Was ganz schön ist eigentlich, fand ich so bisher nach diesen ersten 6 Folgen, die ich jetzt gesehen habe, ist, und das bitte nicht falsch verstehen, es ist tatsächlich am Ende alles so wie immer. Ja, also das heißt nicht, dass ich es langweilig finde, sondern einfach nur, dass ich finde, dass sich die 9. Staffel ganz gut tatsächlich an die bisherigen 8 anfügt. Also es gibt so ein paar wiederkehrende Elemente, wie zum Beispiel auch, ja, wenn dann Präsident Heller sich dazu entscheidet, den im Untergrund befindlichen Jack Bauer quasi zu reaktivieren, nachdem er geschnallt hat, Jack ist der Einzige, der offenbar jetzt helfen kann, und dann zum Beispiel Dinge wie das hier sagt.
Mr. President, this is Steve Navarro.
I have you on the speakerphone with Jack Bauer. He's got a play to find Margot Al-Harazi, but he needs to operate in the dark.
He needs to operate in the dark. Also da wird Jack Bauer genauso wieder eingeschleust, wie das bisher immer schon der Fall war. Und Jack, der dann sozusagen im Untergrund da agiert, versucht also jetzt Margot Al-Harazi und ihrem Team, dass diese Drohnen, diese schwer bewaffneten Drohnen gekapert hat, irgendwie auf die Schliche zu kommen. Ich hatte schon mal gesagt zu Beginn der Sendung, eure Meinung, wie ihr es bisher fandet, gerne per Mail oder auch über die bekannten sozialen Netzwerke an mich. Und Katrin hat zum Beispiel geschrieben, die jetzt auch die ersten 6 Folgen schon geguckt hat. Sie schreibt, astrein, 24, obwohl mir der typische Jack Bauer Einstieg in die Staffel nicht so gefiel, das war sonst spannender. Schön, dass alte Bekannte, nämlich hier Heller und seine Tochter dabei sind. Chloes Grunge-Look ist gewöhnungsbedürftig. Das stimmt, Chloe, wir erinnern uns, die frühere Verbündete von Jack Bauer, die jetzt auch im Untergrund in London operiert, die sieht so ein bisschen aus wie Lisbeth Salander. Sie ist komplett so in schwarz, hat die Haare jetzt irgendwie kürzer, auch schwarz, und so dicke Kajalbalken so rings um die Augen, tatsächlich gewöhnungsbedürftig. Navarro ist so dieser, ja, im Endeffekt der Leiter auf Seiten der CIA, ist ein guter Ausgleich zu den alten FBI-Schergen aus Staffel 8, schreibt Katrin. Jack ansonsten in Hochform, fand ich übrigens auch. Sehr begeistert ist Katrin von Margot Al-Harazi, und sie schreibt, es ist eine absolute 24-Staffel, auch wenn sie viel zu kurz ist. Die Cliffhanger sind gut platziert und alles ist sehr spannend. Und dank des Linksverkehrs kapert Jack sich ja auch nie ein Auto. Na gut, ob er sich wirklich nie ein Auto kapert, ich will da nicht zu viel vorwegnehmen. Ich finde schon, dass man jetzt nach den ersten 6 Folgen sagen kann, ja, diese Staffel ist auf jeden Fall nicht der schlimme Untergang, den viele ihr prognostiziert hatten und gesagt haben, wenn man da jetzt an diese 8 Staffeln mit so viel Pause, es waren ja 4 Jahre Zeit vergangen dazwischen, da jetzt noch neu irgendwas dranhängt, das wird mit Sicherheit nichts. Finde ich ehrlich gesagt nicht. Ich finde es bisher sehr, sehr gelungen. Auch Kiefer Sutherland nach wie vor ein sehr, sehr adäquater Jack Bauer. Also auch da die Vorwürfe, er sei mittlerweile viel zu alt, kann ich tatsächlich nicht teilen. Ich finde, dass das alles sehr, sehr amtlich aussieht. Eure Meinungen auch weiterhin gerne zu 24 Live Another Day, entweder per mail@deradiowissen.de, wenn ihr wollt, oder gerne auch Facebook, Twitter, Google+ und so weiter und so fort. Da könnt ihr gerne eure Meinungen zum Thema hinschicken. 8:45 ist es. Hier im Studio sind es noch immer kuschelige 35 Grad. Ich schwitze wie ein Tier, nur damit ihr das euch bei euch auf eurer Seite des Radios auch vielleicht ein bisschen vorstellen könnt. Ich habe noch zwei Filmtipps für euch. Die schaffen wir noch.
D-Radio Wissen.
Seit schon knapp 4 Wochen ist eine ganz fantastische Dokumentation bei uns in den Kinos, für die wir bisher in der Sendung nie so wirklich Zeit hatten, weil immer irgendwas anderes war. Trotzdem hatte ich die ganze Zeit diese Doku im Hinterkopf und möchte euch die gerne nochmal nahe bringen. Watermark heißt sie, und es ist eine Dokumentation über Wasser auf unserem Planeten und wie damit umgegangen wird. Wasser, das gestaut wird, um Energie zu gewinnen, das umgeleitet wird, um ja, Wüste in Farmland zu verwandeln und Städte bewohnbar zu machen, was natürlich verheerende Konsequenzen haben kann.
When I was first contemplating water, one of the key things I was thinking about is, how does water shape us? And then how do we shape water?
Das ist die Frage, um die es in dieser Dokumentation geht. How do we shape water and how does water shape us? Es sind wahnsinnig bedrückende Bilder, die es in dieser Doku zu sehen gibt, nämlich ganze Landstriche, die ausgetrocknet sind, weil Wasser umgeleitet wird und irgendwo hingeleitet wird, wo es eigentlich gar nichts zu suchen hat, wo es auch nur deshalb hingeleitet wird, damit man damit letzten Endes Geld verdienen kann, damit man dort auf riesigen Flächen irgendwelche Nahrungsmittel anbauen kann, die dort im Leben sonst nicht wachsen würden, und dort, wo das Wasser eigentlich sein müsste, von dem Menschen normalerweise leben würden, weil sie die Seen befischen zum Beispiel, da ist mit einmal nur noch trockene und Einöde und da ist überhaupt gar nichts weiter mehr. Es ist ein Film, den die Regisseurin Jennifer Beachwell gemacht hat, zusammen mit dem Fotografen Edward Bertinsky, und ich habe mit Jennifer Beachwell telefoniert und habe mit ihr über eine Szene im Film gesprochen, ganz intensiv, wo es darum geht, wie Wasser zum Beispiel in Bangladesch in einem Lederverarbeitungswerk genutzt und benutzt wird.
The Bangladesh tanneries, leather tanneries. The reason we chose that story to represent industrial use of water is that these factories are medieval. It's like going back in time to another era. People are standing with bare feet in carcass waste. The interior of the factories are like, they haven't changed in hundreds of years. And people are mixing chemicals with their bare hands, and the effluent from these factories goes directly into the main waterways.
Unfiltered in any ways.
Unfiltered, the Buriganga River. And these are toxic materials. Hexavalent chromium is the worst one, which is a cancer-causing, right out into the river where, you know, a few meters down, somebody is bathing. 90% of the leather produced in Bangladesh is for export. So Europe, United States, Canada, all the leather processed there is coming here. So this is one of those examples where you're seeing something you're responsible for but would never in a million years go there or witness it. Does it change your understanding of how we are connected by actually spending time in a place like that, hard as it may be to look at?
Absolute important question, because it goes wider. It's not only does it change my understanding. The main question I was asking myself after seeing this movie was, can it change my behavior? And how can I, after all I've seen, how can I, in the end, behave in a good way, according to all what I've seen? You know what I mean? You stand in front of all these problems and say, okay, what can I do? Should I produce my own leather goods, or should I like stitch my own clothes like hundreds of years before? Can I even buy something in a shop that is not made in a situation like that?
You can. I mean, that's the thing that is important to me by making this kind of film, which is, as I said, experiential. It's not didactic. It's not telling you what to think. It's not deliberately hammering you over the head with a point. But changing your consciousness is the first step to changing behavior. And I will say myself that after spending 4 years on this film, I have a completely different relationship with water now. And I live in Canada, which has abundant sources of fresh water. We have an enormous amount of the world's fresh water, and I can't turn on a tap with the same unconsciousness, or have a shower or jump in a lake. I can't do that with the same unconsciousness that I did before, and it has affected my behavior. You can buy leather that is not processed in Bangladesh. You can advocate for those factories being moved. They're right in the middle of the city, and there's been a plan in place to move them out of the city and treat the effluent properly for 10, 15 years. But the factory owners resist it because it costs money. There are ways of advocating for that change. So I think that we do have a lot of power, and I think that small gestures, even though they seem tiny in the face of these problems, they are meaningful and they add up.
Jennifer Beachwell, die Regisseurin des Films Watermark. Eine wirklich sehr, sehr ergreifende Doku, läuft aktuell im Kino, wenn ihr die Chance habt, den Film irgendwo zu sehen, gerade auf der Kinoleinwand, gerade wenn es um diese riesigen Stauseen geht, die errichtet worden sind, wo Kubik Tonnen von Wasser zehntelsekundenweise durchgejagt werden und dann geschnitten mit wiederum anderen Bildern, wo man völlige Dürre sieht, wo noch vor gar nicht allzu langer Zeit es große Seen gegeben hat. Ist keine Doku mit einem geschwungenen Zeigefinger, aber wer zum Beispiel auch eine unbequeme Wahrheit, diese relativ berühmte Doku von und mit Al Gore gesehen hat und die mochte, der sollte sich Watermark angucken. Ganz, ganz fantastischer Film. Und damit sind wir fast am Ende. Trotzdem möchte ich euch noch ein Drama ans Herz legen. Da machen wir kurz einen kleinen Sprung. Oktober, November, ein österreichisches Drama, das ab übermorgen in den Kinos bei uns zu sehen ist. Es geht um zwei Schwestern, die sehr, sehr, ja, sehr unterschiedlich sind. Eine jüngere Schwester, die längst von zu Hause ausgezogen ist und ein sehr erfolgreiches Leben als Schauspielerin lebt, und eine ältere Schwester, die daheim geblieben ist im Haus der Eltern, wo nur noch der Vater lebt. Die beiden Schwestern kommen wieder zusammen, weil der Vater sehr, sehr krank wird, und in diesem kleinen österreichischen Dorf entspinnt sich dann ein Familiendrama, das es wirklich sehr, sehr in sich hat. Es geht um ein lange gehütetes Familiengeheimnis und ja, um die Frage nach Identität, denn da, wo man herkommt, da kann man natürlich weglaufen, so wie es die jüngere Tochter getan hat, aber irgendwann kommt eben doch alles zu einem zurück. Oktober, November heißt dieses österreichische Drama. Wie gesagt, auch ab übermorgen im Kino, lege ich euch sehr ans Herz. Und damit sind wir durch mit einer Stunde Film am Dienstagabend in D-Radio Wissen. Ich war diese Stunde lang sehr gerne Tom Westerholt für euch. Wenn ihr mögt, wenn ihr könnt, hören wir uns nächsten Dienstagabend wieder. Bis dahin sage ich Tschüss und auf Wiederhören.
D-Radio Wissen. Eine Stunde Film. Jeden Dienstag von 20 bis 21 Uhr.